Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Ulrich Biermann. Hallo. Wir machen es kurz heute. Die Zukunft, wird sie smart? Im Corso-Gespräch. Türkisch für Anfänger, gibt's da heute noch was drüber zu lachen? Und eine Preisfrage. Sind das Grammys oder Grannies? Seit über 6 Jahrzehnten werden sie vergeben, die Grammys, die Preise der US-amerikanischen Musikindustrie. Sie gelten als die höchste internationale Auszeichnung für Künstler und Aufnahmeteams. Gestern Nacht, wegen Corona natürlich ohne Publikum, wurden die Preise wieder vergeben. Die Grammys, oder sind sie eigentlich nur noch die Grannies, also quasi die Kaffeefahrt der Recording Academy, wo man sich kennt, schätzt und mauschelt. Das war die Kritik im Vorfeld zum Beispiel von The Weeknd. Der war nicht nominiert, kritisierte Intransparenz bei Nominierung und Vergabe. Jens Balzer, Sie haben die Verleihung gesehen. Hat man in der Show darauf reagiert?
Ja, der Grammy-Chef Harvey Mason Jr., der hielt kurz vor Schluss der Veranstaltung sogar eine kleine Ansprache in dieser Sache. Also nicht, The Weeknd wurde nicht persönlich erwähnt, aber Mason Jr. hat sich für vergangene Fehler entschuldigt und beteuert, dass an den Preisen gearbeitet wird, an ihrer Verbesserung. Man will jetzt neue Grammys erschaffen, was immer das im Einzelnen heißen soll. Dass doch bitte alle, denen die Musik am Herzen liegt, dabei mitmachen sollen. Also es ging dabei weniger um die Intransparenz der Vergabekriterien, die The Weeknd bemängelt hatte, sondern um eine andere Kritik, die in den letzten Jahren auch immer wieder geäußert wurde, nämlich an der Mangel Diversität der Grammys. Wahrscheinlich wird The Weeknd die Grammys dann auch weiterhin boykottieren, aber zum Beispiel Jay-Z und Beyoncé, die das auch schon mal angekündigt hatten, waren in diesem Jahr wieder mit dabei.
Keine wirkliche Gala in diesem Jahr. Die Nominierten und Laudatoren, die saßen auf einer Open-Air-Bühne mit Blick auf das Staples Center Los Angeles drin, musizierten dann in einer leeren Halle die Musiker, maximal 4 Acts gleichzeitig. Das klingt nicht wirklich spannend, prickelnd.
Ja, das war auch so ein bisschen trist irgendwie. Und sagen wir mal, der neue Moderator Trevor Noah, der das so ein bisschen müde witzelnd durch die Show führte, trug jetzt auch nicht zum Schwung bei. Es hatte aber trotzdem seine Momente. Also ich habe mich gleich am Anfang sehr gefreut über Harry Styles, ehemaligen Sänger dieser Boygroup One Direction. Der sang sein neues Stück Watermelon Sugar und hatte wirklich das beste Herren-Outfit des Abends an. So einen leicht knittrigen, aber ganz schön glänzenden Lederanzug, vermutlich vegan. Aber um den Hals hatte er so eine flauschige grüne Stola, die also wahlweise an das Fell eines, sagen wir mal, frisch erlegten Muppet-Monsters erinnerte oder an eine überdimensionierte Alge. Also daraus könnte nochmal der It-Boy der Generation Z werden.
War die Corona-Pandemie überhaupt ein Thema?
Ja, es wurden nämlich aus verschiedenen Teilen des Landes Betreiber und Betreiberinnen von Clubs und Konzertsälen zugeschaltet, die dann darüber berichteten, wie sie das letzte Jahr überstanden haben und wie ihnen das zugesetzt hat. Und dann auch bei einigen der Preise in einigen Kategorien als Präsentatoren firmierten. Ja, man kann auch sagen, es gab auch Musik, die sich auf Corona und den Lockdown bezog, aber in ganz unterschiedlicher Weise. Also einmal von Dua Lipa, wenn die aus ihrem Disco-Album Future Nostalgia Medley sang und tanzte. Das war wirklich ein sehr schwungvoller Moment. Also tatsächlich für 5 Minuten in so einen pulsierenden Club verwandelt hat. Und es gab das genaue Gegenmodell, das war dann natürlich Taylor Swift, die was aus ihrem Album Folklore spielte. Und die hatte sich jetzt wirklich so eine Corona-Rückzugshütte eingerichtet und saß da in so einem blauen Disney-Schneewittchen-Kleid und sang mit ihren beiden musikalischen Mitstreitern vom letzten Album, Jack Antonoff und Aaron Dessner. Die waren also gewissermaßen als die 2 Zwerge besetzt.
2 Zwerge, das klingt jetzt nicht so PC.
Ja, das mag sein, aber tatsächlich waren die Grammys in diesem Jahr sehr PC, von den Zwergen mal abgesehen. Also der Anteil an Künstlerinnen ist stark gewachsen und Hip-Hop und R&B hatten einen großen Anteil, sowohl bei den Preisträgern und Preisträgerinnen, wie auch bei den Auftritten. Also eine große Gewinnerin des Abends war die Rapperin Megan Thee Stallion, die unter anderem auch in Deutschland bekannt mit Cardi B diesen kontrovers diskutierten Song WAP aufführte und 3 Grammys bekam, einen als beste neue Künstlerin und 2 dann auch nochmal für den Song Savage Remix, den sie im Duett mit Beyoncé aufgenommen hat. Und Beyoncé selber kriegte an dem Abend insgesamt 4 Grammys, unter anderem für ihren Song Black Parade.
Damit hat sie jetzt mehr Grammys gewonnen als jede andere Musikerin, insgesamt 28. Das ist Rekord. Es gab Jahre, da konnte man das Gefühl haben, die Grammys, die werden in einer anderen Welt vergeben, ohne Bezug zur US-amerikanischen Lebenswirklichkeit. Wie war das dieses Jahr?
Es gab, sagen wir, mindestens ein enorm starkes politisches Statement. Und zwar von dem Rapper Lil Baby, der führte seinen Song The Bigger Picture auf, der sich ganz explizit mit dem Tod von George Floyd auseinandersetzt und der rassistischen Polizeigewalt in den USA. Und so war auch die Bühne gestaltet, eine Straßenszene, in der sah man erstmal einen schwarzen Mann, Schauspieler Kendrick Sampson, in seinem Auto, der von zwei weißen Polizisten da offensichtlich grundlos rausgezerrt und auf den Boden gedrückt wird. Und als er zu fliehen versucht, wird er von hinten erschossen. Und dann kommt es zu gewalttätigen Unruhen, das ist quasi das, die Show, und dann zu einer großen Demonstration. Wesentliche Teile rappt Lil Baby quasi Stirn an Stirn mit einer Armada behelmter, schwer bewaffneter weißer Polizisten. Also. Und in der Mitte des Stücks gibt es dann tatsächlich eine Demonstration, in der Tamika Mallory, das ist eine der führenden Aktivisten der Black Lives Matter-Bewegung, so kurze Rede hält, in der sie Gerechtigkeit fordert. We need justice, we don't need allies, we need accomplices, sagt sie. Und macht dann auch klar, dass mit der Abwahl von Donald Trump der Rassismus aus der Gesellschaft nicht einfach verschwunden ist. Sie wendet sich dann nämlich in ihrer Rede abschließend ausdrücklich an seinen Nachfolger, President Biden, we demand the freedom that this land promises to us. So viel Entschiedenes, wie stolz ist, auch Traditionen umschließendes Black Empowerment. Sowas hat es bei den Grammys nicht mehr gegeben, seit diesem, man nennt sich vielleicht auch epochalen Auftritt von Kendrick Lamar 2016, wo er als Sträfling in einer Chain Gang rappte. Also, sagen wir mal, dieser Auftritt von Lil Baby, das war allerdings eine Tat, über die man, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen noch viel diskutieren wird. Und damit haben die Grammys gerade auch in der jetzt so misslichen Lage nochmal gezeigt, wie viel politisches Potenzial im Hip-Hop und in der Popmusik stecken kann.
Jens Balzer zu den Grammys. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Klingt wie 60er im Hintergrund, ist aber top aktuell. Michael's Affair, die haben wieder was Neues. Yeti Season heißt das neue Album. Das war Murkit Gem, hörbar indisch. 52 Folgen, 3 Staffeln, jede Menge Preise. Türkisch für Anfänger, das war ein Serienerfolg vor 15 Jahren. Da lobte man den ironischen Umgang mit Multikultur und was dabei schiefläuft, wenn Kulturen aufeinandertreffen. Wäre sowas heute noch möglich, hat sich Michael Borgas gefragt.
Diese Zusammenführung wird nicht einfach. Das wird schon in Minute 2 von Türkisch für Anfänger klar, in der sich die Familien Schneider und Öztürk in einem Restaurant treffen.
Du hast gesagt, das Daten ist vorbei. Es wird doch nichts Ernstes, oder?
Das ist ja so spießig.
Mama! Hm?
Komm, Doris!
Der Albaner?
Lena, wir holen tief Luft und atmen alle unsere Aggressionen aus.
Der Albaner ist in Wirklichkeit ein Deutscher mit türkischer Familiengeschichte. Metin, der Vater von Cem, gespielt von Ilyas Mbarek, damals noch unbekannt, heute einer der größten deutschen Filmstars. Eigentlich ist Cem ein sanfter Typ, der sich schon bald in Doris Tochter Lena verliebt. Dennoch lässt er oft genug den südländischen Macho raushängen. Hier gegenüber Doris.
Du machst sie nicht einfach. So, Karriere statt Haushalt und so.
Und auch gegenüber Lena, etwa wenn sie im Bikini Sonnenbaden will.
Ey, willst du mich provozieren? Ey, wenn ich so die Nachbarn sehe, dann...
Du kriegst die Probleme, nicht ich.
Ja, sicher, Erkan.
Zwar erreichte Türkisch für Anfänger nicht so viele Zuschauer, wie sich das die ARD erhofft hatte. Doch in den Feuilletons wurde die Vorabendserie überwiegend gelobt. Selten sei das, was multikulturelle Gesellschaft ironischerweise bedeuten kann, so gut stilisiert worden für das Fernsehen, hieß es etwa in der Süddeutschen Zeitung. Außerdem gab es zahlreiche Auszeichnungen, darunter Fernseh- und Grimme-Preis und den Europäischen Civis Medienpreis für Integration. Auch wegen dieses positiven Echos untersuchten damals in Erfurt drei junge Medienwissenschaftlerinnen für ihre Abschlussarbeit die Darstellung von deutschen und türkischen Stereotypen in der Serie. Man habe damals Menschen aus beiden Gruppen, mit und ohne Migrationsbiografie, befragt, erinnert sich Sabine Reich, die inzwischen in Hannover als Medienpsychologin forscht.
Genau da hat sich eben rausgestellt, wenig überraschend finde ich jetzt so im Nachhinein, dass natürlich die Leute, die eine eigene Migrationsbiografie haben, sich das jetzt nicht ganz so lustig wahrgenommen haben, wie eben die Mehrheitsgesellschaft, die sich da so selbst den Spiegel mit den deutschen Kartoffelklischees sozusagen vorgehalten bekommt.
Als Mehrheitsgesellschaft sei es einfacher, über sich selbst zu lachen, als für Menschen, denen ihre eigene Migrationsbiografie im Alltag Probleme bereitet. Deshalb würde die Medienpsychologin heute auch davon abraten, noch einmal eine Serie wie Türkisch für Anfänger zu machen.
Denn was diese Klischees immer wieder machen, ist, sie reaktivieren immer wieder dieses Bewusstsein von dem Anderssein, also dem Wir und die anderen, beziehungsweise einfach dieses Gruppendenken, das stereotype Gruppendenken wird dadurch einfach wieder immer wieder aktiviert.
Da würde ich total widersprechen.
Sagt dagegen Bora Daktekin. Er war vor 15 Jahren Chefautor der Serie. Inzwischen arbeitet er erfolgreich als Regisseur von Filmen wie Fuck You Goethe oder Das perfekte Geheimnis. Und er findet,
das ist ja die Form der satirischen Komödie, ne? Dass man halt eben Sachen so überhöht, dass die Missstände dadurch ausgedrückt werden. Wenn wir was erzählt haben, und zwar wirklich jede Folge, dann ist es das, dass am Ende die beiden Kulturen sich immer wieder finden und lieben und immer wieder die Brücke zwischen ihren kulturellen Unterschieden schlagen.
Er habe ja selbst eine Migrationsbiografie, sagt Bora Daktekin. Sein Vater ist Türke und betont, ihm sei es stets darum gegangen, sich über beide Seiten gleichermaßen lustig zu machen. Außerdem wären alle Verantwortlichen damals sehr vorsichtig an das Thema herangegangen, auch vor dem Hintergrund der internationalen Aufregung um Mohammed-Karikaturen in der dänischen Tageszeitung Jyllandsposten.
Da war natürlich die ARD und wir alle doppelt vorsichtig und wollten auch auf gar keinen Fall, dass sich irgendwer so in die Pfanne gehauen fühlt, dass er halt irgendwie sich verletzt fühlt, und dementsprechend haben wir das wirklich rauf und runter geprüft.
Aber wäre Türkisch für Anfänger auch heute noch möglich? In Zeiten einer aufgeregten Debattenkultur, auch wegen Social Media, wo jede Äußerung auf eine Goldwaage gelegt wird? Bora Daktekin glaubt dennoch, dass eine ähnliche Serie auch heute noch funktionieren könnte. Räumt aber ein, wahrscheinlich wären nicht mehr alle Witze möglich, die er vor 15 Jahren noch geschrieben hat.
Grundsätzlich haben wir die natürlich damals fürs Jahr 2006 gemacht, und die sollte auch ein bisschen provozieren und aufrütteln. Denkt dran, dass die Ausländer damals ja überhaupt gar keine Stimme in der Fiktion hatten.
Das sieht auch Medienpsychologin Sabine Reich so.
Man muss der Serie immer noch zugute halten, dass sie als Serie ihrer Zeit tatsächlich sich so einem Thema sehr offensiv einfach auch gewidmet hat. Und das war einfach noch nicht so angekommen in der deutschen Medienlandschaft, mit ethnischen Klischees einfach so zu spielen.
So wie in der Folge, in der Cem seine Jungfräulichkeit bei einer Prostituierten verlieren will und feststellt, dass die, wie er, türkische Wurzeln hat.
Also ich meine, ich habe gar nicht gewusst, dass es auch türkische Dings gibt.
Natürlich gibt es türkische Dings.
Eine Neuauflage von Türkisch für Anfänger ist laut Bora Daktekin nicht geplant. Er freut sich, dass die Serie bis heute in der ARD wiederholt wird, findet es aber auch in Ordnung, wenn sie irgendwann in den Archiven verschwindet. Für die Ewigkeit sei sie ja nie gemacht gewesen.
Pescador não vá pra pesca, pescador não vá pescar, pescador não vá pra pesca. Que a noite de temporal, pescador não vá pra pesca, é a noite de temporal. pescador não vá pra pesca na noite de temporal. A mãe se senta na areia esperando ele voltar. A mãe se senta na areia esperando ele voltar.
Noite de Temporal von Alicia Mess aus Brasilien, zeitlos aus ihrem neuen Album Versus do Mundo. Holger Volland, der hat Informationswissenschaft studiert, ein Kunstfestival gegründet, in der Geschäftsleitung von Brand 1, da gibt es auch Arbeit für ihn. Er gilt als Internetpionier, Siri findet er ziemlich dumm und warum er Saugroboter hasst, das hat er mir heute Morgen auch verraten.
Ich sauge gern selber und tatsächlich sind mir die Daten, die so ein Staubsaugerroboter dann eventuell nach China schickt, doch ein bisschen zu heikel.
Weil in China weiß dann plötzlich jemand, wie ihre Wohnung aussieht, ne?
Ja, nicht nur, wie meine Wohnung aussieht, sondern womöglich das WLAN-Passwort über den WLAN-Standort, auch wo meine Wohnung ist. Und vielleicht sind dann tatsächlich auch Kameradaten dabei, also Fotos oder Videos von irgendwelchen Dingen, die in meiner Wohnung rumliegen oder geerbten Orientteppichen, die ich jetzt nicht habe. Aber wenn man die hat, dann will man die vielleicht auch nicht im Netz finden irgendwo.
Da braucht man noch nicht mal einen Saugroboter. Es reicht eine smarte Glühbirne.
Ja, die mag ich auch nicht. Vor allem mag ich smarte Glühbirnen nicht, wenn sie beim Discounter relativ günstig von irgendwelchen ominösen Firmen bereitgestellt werden, die auf Datenschutz keinen Wert legen, die auch ihre Firmware nicht aktualisieren. Und dann installiert man so eine Glühbirne und verbindet die mit seinem Handy. Und über das Handy weiß die Glühbirne natürlich auch wieder, wo das WLAN steht, vielleicht auch wieder das WLAN-Passwort und wer so alles zu Hause ist. Und damit kann so eine Glühbirne dann ganz schnell mal die Eintrittspforte für einen Hacker zum Beispiel werden.
Und bei all dem sagen Sie, die Zukunft ist smart?
Naja, wir werden die Technologie nicht abschaffen können. Und das Dumme an dieser Situation, in der wir gerade sind, ist ja, dass es viele technologische Entwicklungen in der Medizin, in der Logistik und so weiter gibt, die unbedingt notwendig sind, die wir brauchen, damit wir unsere immer komplexere Welt überhaupt noch regeln und managen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch uns mit ganz viel Technologie, vor allem wir als Privatmenschen, immer intensiver auseinandersetzen. Es reicht halt nicht, so eine Glühbirne reinzuschrauben, sondern man muss schon so auch ein bisschen Systemtechniker werden, damit man weiß, was nach dem Reinschrauben dann passiert.
Die Zukunft ist smart, du auch. Das ist der Titel eines neuen Buches, Autor Holger Volland. Die Zukunft ist es ja vielleicht, aber die aktuelle Lage der Digitalisierung in Deutschland, zum Beispiel in den Schulen, doch sicherlich nicht, oder?
Da hinken wir so hinterher, dass wir es selbst im Jahr 2 von Corona noch nicht geschafft haben, ordentliche Bildungsprojekte, ob jetzt zentralisiert oder in den einzelnen Bundesländern, auf den Weg zu bringen, die dafür sorgen, dass sich Kinder, Schülerinnen und Schüler weiterbilden und bilden können, ohne dass sie in eine Schule gehen müssen. Man hätte sich damit vor vielen Jahren schon beschäftigen müssen in Deutschland. Es gibt Länder, bei denen konnte innerhalb von einem Tag umgestellt werden.
100 Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unserem digitalen Alltag verspricht das Buch. Überwachung ist ein Thema. Künstliche Intelligenz, da sind Sie sehr deutlich und sagen, sorry, intelligent ist die KI noch nicht wirklich. Warum ist Siri dumm?
Siri ist einerseits dumm, weil wir ihr nicht genügend Daten zur Verfügung stellen tatsächlich und das auch aus gutem Grund. Und da muss man aber auch sagen, dass sich in so einer Siri sehr viele verschiedene Technologien verstecken. Und all diese unterschiedlichen Technologien sind schon mal gar nicht so dumm in einem Produkt miteinander verknüpft, damit so eine Siri aber auch wirklich komplexe Aufgaben erledigen kann, wie zum Beispiel, suche mir im nächsten Monat einen Zahnarzttermin an einem frühen Nachmittag. Tag. Bis Siri so etwas kann, braucht sie erstens Zugriff auf ganz viele Daten von uns, die sie heute noch nicht hat. Und zweitens muss sie auch noch lernen, besser zu verstehen, was wir mit all diesen Botschaften meinen.
Ihr Buch ist wohltuend, unideologisch, offen, kritisch, verteufelt nicht, aber fragt auch, kommt die Politik überhaupt noch mit beim sogenannten Überwachungskapitalismus, in dem unsere Daten zum Kapital werden, einem Kapital, von dem wir aber eben leider nicht profitieren. Die Politik versucht es, aber die Gremien tun sich schwer. Australien hatte gerade eine große Fehde, zum Beispiel einen großen Machtkampf mit Google. Wie sehen Sie da die Zukunft?
Ich sehe die Zukunft so mittelgrau, würde ich mal momentan sagen. Und zwar deshalb, weil wir es mit sehr vielen Verlierern bei uns in der Gesellschaft zu tun haben werden. Und das ist auch der Hauptanlass dafür, dass ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Denn natürlich kommt der Einstieg über Saugroboter und über Glühlampen und über smarte Fernseher. Das, was mich aber eigentlich bewegt, ist die Aufgabe, die vor uns steckt, nämlich, dass wir allesamt, die wir mit Digitalisierung umgehen, auch mehr lernen. Und das ist vielleicht schon mal die erste Aufgabe, die die Politik in Deutschland, zumindest in den letzten Jahren, nicht wirklich gut erfüllt hat, nämlich uns klar zu machen, dass all diese schönen WhatsApp-Produkte und Siris und Staubsauger und so weiter da draußen, dass die alle mit einem Preis kommen. Und dieser Preis sind ganz oft unsere Daten. Und das heißt, es hilft nicht, sich sowas einfach zu kaufen, sondern man muss auch ein bisschen Management betreiben, ein bisschen IT-Manager muss jeder von uns werden. Und es geht dann zu den ganz großen Fragen, nämlich wie besteuern wir solche Unternehmen? Oder wie sorgen wir dafür, dass wir als kleines Deutschland oder als etwas größeres Europa Regeln aufstellen, an die sich Unternehmen halten müssen, die aber in der ganzen Welt operieren. Also eigentlich müsste die Weltgemeinschaft sich zu gemeinsamen Regeln einigen und davon sind wir natürlich noch weit entfernt.
Aber ist es nicht Wohlfall, jetzt die Politik irgendwie auf den Plan zu rufen? Ich würde das Ganze eher in eine Frage kleiden. Sind nicht wir eher an dem Punkt, wo wir uns aus der selbstverschuldeten digitalen Unmündigkeit heraus befreien sollten?
Genau. Deswegen heißt das Buch ja auch, die Zukunft ist smart, du auch, weil ich ganz klar auch an die Leserinnen und Leser appellieren will, dass sie selber sich zu Digitalexpertinnen und Experten machen und dass sie selber sich mit der Frage beschäftigen, wie viel von diesem Geschäft muss ich denn eigentlich verstehen, um in Zukunft überhaupt noch mitreden zu können.
Schadet Digitalisierung der Kultur?
Das ist tatsächlich eine sehr komplexe Frage. Die will ich jetzt aber gar nicht so komplex beantworten, aber auch vielleicht ein bisschen unbefriedigend für Sie. Denn einerseits gibt es einen großen Nutzen, den die Kultur aus der Digitalisierung ziehen kann, wenn es beispielsweise darum geht, Menschen über digitale Formate mit Kulturgütern in Verbindung zu bringen, die sonst gar keinen Zugang dazu hätten. Auf der anderen Seite steckt ganz viel Technologie auch im Kulturbereich momentan noch in den Händen von wenigen großen Unternehmen, die damit natürlich auch den Zugang zu diesen Kulturgütern regeln. Und das ist sicherlich der Bereich, in dem wir am meisten aufpassen müssen und in dem wir auch am meisten für Vielfalt sorgen müssen. Nicht nur Vielfalt der kulturellen Inhalte, sondern auch technologische Vielfalt, um auf diese Inhalte zuzugreifen.
Parallel sehen wir aber gerade eine ungebrochene Kreativität im Kulturbereich, also eine Transformation von Formen und Formaten ins Netz. Da ist eben nicht die Technik smart, sondern der Mensch dahinter.
Genau so ist es. Und es gibt fantastische Projekte, zum Beispiel, wo Künstler mit kreativen künstlichen Intelligenzen interagieren und dann ganz neue Formen von Kunst herauskommen dabei. Das macht total Spaß, sowas zu sehen. Das gibt es in der Musik, das gibt es in der bildenden Kunst. Dieses Ausprobieren und Kennenlernen und einfach mal spielerisch damit umgehen, um herauszufinden, wie funktioniert denn eigentlich so ein Algorithmus. Das ist auch etwas, von dem wir alle lernen können. Ein bisschen spielerischer rangehen und einfach mal schauen, wie funktioniert denn eigentlich so eine Glühbirne oder so ein Roboter.
Holger Volland, die Zukunft ist smart. Du auch. Erscheint heute bei Mosaik für 18 Euro. Wer smart sein will, der kauft es als E-Book. Da ist es billiger. Danke, Holger Volland.
Sehr gerne.
Warum er die Zukunft mittelgrau sieht, das hat Holger Volland mir noch ausführlicher erklärt. Zu hören im Corso-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Die Oscars in diesem Jahr absolut Mank-dominiert. David Finchers Hommage an Citizen Kane und das klassische Hollywood in Mono und Schwarz-Weiß. 10 Nominierungen gab es. In Sachen Darstellerinnen und Darsteller gab es auch eine Überraschung. Nie war die Auswahl diverser. 9 von 20 Nominierten sind People of Color. Apropos digital smarte Zukunft. Die Kollegen von Medias Res, die berichten über eine Wochenzeitung, die per WhatsApp kommt. So viel von Corso, Kunst und Pop. Im Studio dankt für die geneigten Ohren. Ulrich Biermann. Tschüss.